So, ich kann nicht gut hören, du kannst nicht gut hören, das freut mich. Hallo Herr Obach, eigentlich steige ich ja mal gerne ein mit der Frage nach dem Nicknamen oder so, wo der herkommt, aber das ist bei dir irgendwie, macht das irgendwie keinen Sinn?
Ich habe doch zwei Nicknames.
Was ist denn ein zweiter?
Ja, Tomate.
Ach, Tomate, ich dachte, der wäre geheim. Möchtest du kurz
die Zeiten sind vorbei, dass der geheim ist.
Möchtest du kurz was zu Tomate sagen?
Ja, kann ich gerne tun. Es begab sich zu einer Zeit, als drei Sterne am Himmel standen oder so ähnlich. Nein, als ich in das Internet kam. So lange ist es her.
Ja.
Und ich war damals so ein kleiner Grufti, ne? Wie das so ist mit den Gruftis. Ja, so 15 und Selbstfindungsphase. Ja. Und ich brauchte ein Nickname und es gab irgendwie keine coolen Nicknames mehr. Und es war irgendwann war das dann, warum auch immer, Nachtschattengewächs. Aber mit dem N, dem S und dem G groß geschrieben, weil es war total Avantgarde.
Ja.
Und ich landete dann in einem Fanforum von einer Band, die ich immer noch sehr schätze, Janus. Mhm. Und alle fanden den Namen doof.
Nachtschattengewächs?
Nein, ja, Nachtschattengewächs.
Okay.
Und dann wollten sie mich erst Kartoffeln nennen.
Ja.
Weil es ja auch Nachtschattengewächse sind. Und dann kam aber auf Tomate irgendwann. Und dann war das jahrelang mein Nick gewesen.
Mhm.
Und ich hatte den eigentlich auch dann verdrängt gehabt, bis ich ins Telecomics IRC kam, wo man nur 9 Zeichen benutzen darf, weil IRC Standard noch so richtig.
Ja,
und dann habe ich hier Tomate wieder ausgegraben und dann habe den dann auch wieder, also im IRC in Verwendung und für meinen Jabber-Account. Und ich glaube, das war's.
Aber schon noch ein bisschen, genau.
Ja, also ich benutze ihn wieder, ich habe ihn wieder ausgegraben und Tomate.
Dann haben wir der Welt jetzt also mitgeteilt, Herr Obach ist auch Tomate.
Genau.
Und bevor ich es vergesse, mir wurden die letzten zwei Male ja zu Recht angekreidet, dass ich meinen Gast nicht vorgestellt habe. Das mache ich jetzt schon viel zu spät heute.
Das ist okay.
Herr Obach ist gewesen Telecomics-Aktivist.
Genau.
Worüber wir heute nicht reden wollen.
Genau.
Und ist Referendar, korrigiere mich, wenn es falsch ist.
Nee, Referent.
Referent bei der Piratenpartei Berlin.
Bei der Piratenfraktion Berlin, wo wir nicht drüber reden wollen.
Wo wir nicht drüber reden wollen. Wir wollen es nur gesagt haben. Also genau. Wir wollen heute nicht über die Piratenpartei reden und nicht über Telecomics, weil dazu gibt es, glaube ich, ausreichend Interviews mit Herr Obach, die wir nicht alle, aber vielleicht einige in den Shownotes noch verlinken. Worüber ich aber mit dir reden möchte, ist, wie ich dich kennengelernt habe. Daran wirst du dich gar nicht erinnern, weil das war so ein einseitiges Kennenlernen. Ich las von dir, ich glaube, auf Golem einen Text über die Seabase oder über Hackerspaces.
Oh.
Ja?
Ja.
Genau.
Den habe ich ja nicht allein geschrieben, so im Tiefpunkt zusammen.
Genau, aber das ist für mich stand da irgendwie so, Herr Obach, den Namen hatte ich vielleicht schon mal irgendwo gelesen.
Also, wer ist denn das?
Und ich selbst komme ja aus dem Seabase, also einem Hackerspace in Berlin, war da auch im Vorstand. Und las den Text und fand den gar nicht so schlecht, weil er sich kritisch mit Hackerspaces auseinandergesetzt hat. Aber er ging mir halt ein bisschen zu weit. So damals, gut, genau.
Das kann man.
Ich habe dann einfach eine Replik geschrieben in meinem Blog.
Ich erinnere mich, ich habe es auch übrigens gelesen gehabt, das Replik, und meinte so, ja mei, sieht er halt anders.
Genau, sieht halt anders. Es war so ein bisschen so eine freundliche Auseinandersetzung im Online. Und dann haben wir uns irgendwann in der Seabase gesehen und irgendwie.
Da war irgendeine Party.
Genau, da war irgendein Sommer und irgendeine Party. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Ich habe später ein bisschen meine Meinung zu deinem Text nochmal revidiert und muss dir mittlerweile etwas mehr zustimmen, weil ich mittlerweile Hackerspaces auch etwas kritischer sehe. Aber auch das ist vielleicht nicht unbedingt das Thema, denn worüber wir noch geredet haben, und das ist eigentlich spannender, du hast, glaube ich, bei mir im Blog irgendwie mitbekommen, dass ich mich mit Archivierung beschäftigt habe, weil ich RTL versucht habe, ein Video von, ich glaube, 1987 oder so abzuringen oder 89, also sehr, sehr frühe Zeit von RTL, und das ist mir nicht gelungen, und da gab es so einen Mailwechsel mit RTL, den ich dann veröffentlicht habe, wo sich halt ein bisschen rausstellte, dass die entweder kein Archiv haben oder es halt nicht öffentlich machen wollen, und das hat für so ein bisschen belustigte Aufmerksamkeit gesorgt, und du hast das gelesen, und ich hatte den so ein bisschen damit abgeschlossen, dass ich mir halt eigentlich so eine Nationalmediathek wünschen würde, was so ein bisschen spießig klingt, aber wo es halt darum geht, dass man irgendwie diese ganzen Fernseharchive auch zugänglich macht. Und dann kamst du und hast gesagt, du beschäftigst dich auch ein bisschen mit Archiven. Und jetzt kannst du dir vielleicht mal sagen, womit du dich beschäftigt hast.
Ich beschäftige mich mit Archiven der digitalen Sphäre. Also wir kennen ja alle die Wayback Machine, wo Webseiten archiviert werden. Aber das ist ja jetzt nicht ausreichend, finde ich. Mhm. Zumal sie erstmal unglaublich langsam ist und unglaublich schlecht, weil sie halt nur Snapshots von bestimmten Zeiten macht. Mhm. Mir geht es um Archive von Blogbeiträgen. Mhm. Also ich habe selbst schon 3 Blogs verloren. Also auch die Inhalte davon. Und es ist unglaublich schwer, zum Beispiel auch in der Wissenschaft auf einen Blog zu referenzieren, weil das irgendwie nicht anerkannt ist, weil es nirgendwo gelistet ist. Und ja, ich finde halt Blog oder auch Webseiten, wo Artikel geschrieben sind, ob es jetzt ein Blog ist oder wie anders gebaut ist, ist ja egal, finde ich sehr wichtig, dass man da ein Archiv baut. Mhm. Und es gibt es halt so nicht in der Form, obwohl natürlich auch, dass die Deutsche Nationalbibliothek Webseiten sammelt oder elektronische Publikationen. Mhm. Aber Blogs sind, also jetzt Blogbeiträge, also dein Blog zum Beispiel sind wahrscheinlich nicht erfasst, meins wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Und das ist ein bisschen schade.
Wir können noch mal kurz was zur Deutschen Nationalbibliothek sagen, die vielleicht jetzt nicht jeder kennt. Deutsche Institution, bei der für jede Papierveröffentlichung, kann man so sagen, für jedes Buch.
Für jedes Buch. Und wir fallen auch E-Books drunter. Mhm. Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung, die dort abzuliefern als Herausgeber.
Mhm. Ein Exemplar, ne?
Nee, 3.
3. Mhm.
3. Es gibt ja eine Bibliothek in Frankfurt, eine in Leipzig oder Dresden. Mhm. Es gibt noch eine Außenstelle. Das ist die ehemalige Ostdeutsche Bibliothek.
Okay.
Und die wollen 3 Exemplare haben. Also sind die Pflicht für Exemplare. Waren es 5 Beleile? Irgendwie auf jeden Fall eine höhere Zahl als 1.
Macht ja auch Sinn, wenn es brennt.
Genau, das sind Pflichtexemplare. Mhm. Ich kenne halt die in Frankfurt, da war ich auch schon ein paar Mal drin gewesen. Und die sammelt die halt, archiviert die, schreibt halt auch genaue Bezeichnungen, wer hat das geschrieben. Also macht bibliografische Angaben dazu. Mhm. Was man in einem Buch vorne kennt als ZIP-Einheitsaufnahme. Mhm. Also ich habe hier auch ein Buch liegen, die hat das auch vorne drin stehen. Da steht dann, also ich sollte es drin stehen haben eigentlich. Ha, zu viel gefreut. Der Verlag Thiemann druckt es nicht rein. Doch. Man muss es auch nicht reindrucken übrigens, die Einheitsaufnahme. Es macht nur Sinn, es zu tun. Ah, hier hinten steht es. Das sind die Preise. Nee, die haben es nicht reingeschrieben. Mhm. Das ist spannend, aber also jede Auflage muss halt auch hinterlegt werden. Ja. Also erste Auflage, zweite, dritte, vierte und so weiter und so fort. Mhm. Die hinterlegen das dann und ich kann das dann recherchieren. Mhm. Ich kann auch mittlerweile bei einigen Werken Volltextsuche machen. Ich kann mir Kopien ausdrucken für einen geringen Centpreis von Artikeln. Zeitschriften landen genauso dort. Mhm. Also es gibt unglaublich große Zeitschriftenarchive in der Nationalbibliothek. Mhm. Ja, nur Blogs gibt es nicht. Mhm.
Gibt es denn Archive von Online-Zeitungen? Also Spiegel Online publiziert ja mehr, als sie drucken.
Ja, das weiß ich gerade gar nicht genau, muss ich sagen. Es gibt jetzt die Elektronische Nationalbibliothek, ein sehr frisch gestartetes Projekt, wo auch der Matthias Schindler von Wikimedia mit dran gearbeitet hat. Mhm. Die habe ich immer noch gar nicht genauer angeguckt, muss ich gestehen. Ich glaube, hier geht es eher darum, um das Verfügbarmachen der Daten in elektronischer Form. Mhm. Es gibt ja auch ein URI-Format für Bücher und Autoren. Das hat ein Bekannter von mir geschrieben, daher weiß ich das durch Zufall, weil er da mal gearbeitet hat.
Ja.
Also es gibt auch schon Klassifikationen, wie kann ich auf ein Buch verlinken.
Ja.
Das ist super.
Ja. Habe ich auch gar nicht gehört. Das macht natürlich Sinn.
Ja. Es gibt da eine Spezifikation zu. Die ist jetzt halt auch umgesetzt bei der Nationalbibliothek. Mhm. Das ist ja, also ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wo kommt das Wort URI her, ne? Das ist ja für alle Ressourcen erstmal gedacht, also auch auf Papier. Mhm. Ja, und jetzt haben wir halt das Problem, dass wir Blogs haben, die unglaublichen wertvollen Inhalt oft beinhalten, der nicht gespeichert wird, der nicht archiviert wird. Genauso wie auch das Fernsehprogramm nicht archiviert wird, so wirklich. Also es wird teilweise, also die ARD, wissen wir, hat ein Riesenarchiv. Ja. Das ist halt, leider dürfen sie nicht das öffentlich halten.
Aber man kann zumindest halt sich an Archivare wenden, also man kommt zumindest ran.
Genau, man kommt zumindest ran. Ja. Der Privatrundfunk hat das eigentlich gar nicht. Mhm. Es gibt ja auch schon Serien, die verschollen sind.
Mhm. Naja.
Mittlerweile. Und da meine ich jetzt nicht nur bei BBC, sondern auch in Deutschland gibt es verschollene Serien. Ja. Das ist sehr schade. Und Ich finde den Gedanken sehr reizvoll, ein Archiv zu haben. Ob das jetzt erstmal zugänglich ist für jeden online oder nicht, ist eine völlig andere Frage. Aber ein Archiv zu haben, wo ich systematisch klassifiziert nach Beiträgen aus Blogs suchen kann, weil ein Schlagwort da drauf passt, weil die Bücher sind ja auch alle verschlagwortet und die Zeitschriften, wo ich mir, auch wenn es den Blog nicht mehr gibt, trotzdem Artikel besorgen kann und sie wieder als Quelle verwenden kann. Wir kennen alle das Elend, dass wir, wenn wir wissenschaftliche Arbeiten schreiben, bei einem Blogbeitrag dazu schreiben, weil wir ihn abgerufen haben.
Das ist immer sehr lustig.
Ja. Ich kann mir ein System mit Versionierung halt einfach mal vorstellen. Mhm. Also ich meine, klar, wir kennen das alle, Blogbeiträge werden geupdatet. Mhm. Dann ist es halt eine weitere Version von diesem unter einer und derselben URL abrufbarer oder URI abrufbarer Beitrag.
Ja. Also was mir sozusagen, wo es schon ein bisschen in die Richtung ging, während ich studiert habe, ist mir aufgefallen, dass den Studenten zwar auch immer gesagt wird, sie sollen sagen, wann sie was abgerufen haben, aber dass ihnen, wenn sie irgendwie in Wiki zitieren, vielleicht auf die Idee kommen, gleich die Versions-URL, die es ja gibt, zu benutzen, das wird natürlich keinem gesagt. Also manche Systeme bieten dir das ja auch schon an, zumindest die genaue Version irgendwie zu verlinken. Wenn ich dich aber richtig verstanden habe, hattest du mit der Nationalbibliothek auch irgendwie Gespräche?
Ich hatte da Gespräche gehabt, weil ich mich genau sowas haben will. Und das Problem ist halt einreichen, wie will man es machen, bei der Menge der Blogs, die es da draußen gibt.
Genau.
Und die sind leider mittlerweile einfach im Sande verlaufen, die Gespräche. Und auch ein bisschen, also ja, aber nee. Mhm. Aber es soll wohl irgendwann ein Projekt dazu geben, wo es mit einem Plugin möglich ist, das zu übermitteln. Man meldet sich halt an als Autor, kriegt halt seine API-Zugriff und macht das dann halt und jagt das Zeug hoch. Man muss, also jemand, TM, muss es halt spezifizieren und halt nachher auch das Archiv bereithalten. Mhm. Erstmal, ob jetzt, wie gesagt, online oder offline, ist erstmal egal. Es muss auf jeden Fall archiviert werden. Es muss irgendwo gespeichert werden und zwar mehrfach redundant, weil es muss ja auch, wenn Platten ausfallen, sind vom Archiv ist ja die Sachen zu erhalten und nicht nur zu bekommen, dann zu verschwinden. Ist leider, also es, generell ist es eine interessante Sache, auch für die Bibliothek, aber leider keine Umsetzung momentan da. Und das ist schade. Man kann sich natürlich vorstellen, dass man das selbst in die Hand nimmt, aber dann muss es auch jemand tun, jemand muss das Geld bereitstellen, weil sowas ist nicht billig.
Nein.
Ja, also gerade wenn man es Anführungszeichen richtig machen möchte, also mit redundanter Datenhaltung. Ich kann es nicht einfach in die Cloud schieben. Das geht nicht. Ja, das ist nicht drin. Ich kann das nicht irgendwie auf zwei irgendwie klapprigen Hetzner-Kisten laufen lassen. Das geht auch nicht. Also da muss Infrastruktur dahinter, die halt auch dann redundante Backups macht und dergleichen. Allein das kostet ziemlich viel Geld. Wir können uns auch vorstellen, wenn nur 1000 Blogs dabei mitmachen und dann auch dann recherchiert wird, was für eine Datenmenge dadurch die Leitung gepustet wird.
Ja.
Dann ist auch die Frage mit Lizenzen, welche Lizenz wird angegeben, wenn Bilder dabei sind, wie werden die drin verarbeitet? Das ist alles ein Riesenaufriss, auch das rechtlich abzuklopfen. Mhm. Also so Specs geschrieben für so eine API ist recht schnell, glaube ich, auch für die Versionierung. Das kann man, glaube ich, recht einfach tun. Das URI-Format für Autoren zu benutzen, da gibt es eine Implementation von der Bibliothek selbst. Mhm. Das ist alles quasi schon da, aber ich glaube, sowas kostet halt erstmal mindestens mal im Jahr 30 bis 40k Initialkosten, hat auch keine Software gecodet. Also einfach nur, dass jemand das Projekt managt, das nach außen auch repräsentiert, weil das ist wichtig bei so einem Projekt. Mhm. Es muss geschrieben werden. Ich glaube nicht, dass da die Open-Source-Gemeinde das wuppen kann und will, weil jemand schreibt die Specs, der den Hut dafür auf hat und dann werden die so gemacht oder gar nicht.
Mhm.
Und das ist das Problem. Und das ist, glaube ich, mit dem Open-Source-Ansatz nicht so ganz zu machen. Das kann man bei Linux machen, wenn Linus sagt, das geht nur so und nicht anders, dann wird es halt so gemacht, aber das ist halt auch Linus. Ne? Das ist halt nicht dann irgendwie ein kleines Bibliotheken- oder Archivarprojekt.
Ja.
Und das ist eigentlich, wie gesagt, sehr schade. Ich habe auch zum Beispiel, wo es sehr schön gewesen wäre, sowas zu haben, wäre bei den verschwundenen FAZ-Blogs.
Mhm. Ja.
Ne, also ich kann einfach diese Quellen nicht mehr referenzieren.
Ja.
Gut, MS Pro hat es einfach selbst nochmal veröffentlicht. Die Frau Seliger leider nicht, weil sie auch die Texte, glaube ich, nicht mehr hatte. Mhm. Da bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es die nicht mehr. Mhm. Ich kann sie gar nicht mal mehr zum Referenzieren benutzen. Wenn ich nicht zufälligerweise die Website noch irgendwo in meinem Cache rumfliegen habe oder sie irgendwo im Google Cache finde.
Ja. Genau, also da kann man ja noch mal kurz erklären. In der FAZ gibt es ja Blogs. Da hat MS Pro vor einigen Jahren mittlerweile.
Ich glaube, 3 Jahre ist es schon her.
Genau, hat einen Blog gehabt und
Kontrollverlust.
Und Julia Seliger hat bis vor kurzem eins gehabt und also ein paar Monate ist es, glaube ich, her.
Ja.
Und beide Blogs wurden von der FAZ sozusagen gekündigt, die Autorschaft, also der Vertrag jeweils mit den Autoren, und die Blogs wurden auch geschlossen. Also
genau.
Die Inhalte sind verschwunden, und das hat natürlich für Verwunderung gesorgt, weil man auch wirklich nicht versteht, warum.
Die nehmen Speicherplatz weg und
nun ist natürlich die FAZ dann schon eine Quelle, die man vielleicht auch mal zitieren will, so, also wo man
auch
so,
wenn es nur Blogs sind, ja, auf der, ja, FAZ, das ist ja auch, man gibt, die FAZ gibt ja auch ihren Namen FAZ dafür mit her,
genau,
um für ein gewisses Renommee zu stehen.
Genau, also es sind halt sie wollen ja Qualitätsjournalismus und so, und auch wenn es eben nur Blogs sind, waren es eben FAZ-Blogs, und ich nehme mal an, dass die auch in dem einen oder anderen, was auch immer, Paper irgendwo mal zitiert waren. Und wenn es nur, weiß ich nicht, als schlechte Beispiele oder so. Ja, es gibt ja verschiedene, verschiedenste Ansätze, was zu zitieren.
Ja, ich kann auch sagen, dass ich bin anderer Meinung, was, genau, Frau,
genau,
Seliger da geschrieben hat, oder ich bin der gleichen Meinung, und genau, ist ja alles dafür, wie man halt so zitiert.
Genau, und die Links sind weg, und selbst wenn MS Pro das jetzt neu veröffentlicht hat, jemand, der jetzt einen alten Text liest, wird nicht unbedingt wissen, dass es den halt wieder woanders gibt, den Text. Ja? Also ja, der Link ist halt tot. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt in Tränen ausbricht, wenn mal irgendwo Inhalte verschwinden, das passiert. Aber wenn das so ein systematisches Problem ist, dann ist das schon schade.
Genau.
Genau. Und ich glaube, ich war noch verwundert, als du mir das alles mit der Archivwissenschaft so erzählt hattest, und hatte dich dann nochmal gefragt, was du studiert hast oder angefangen hast zu studieren. Ich
habe Deutsch und Geschichte mal studiert.
Genau, Deutsch und Geschichte. Und dann passte das auch.
Und als Historiker weiß ich, wofür Archive wichtig sind.
Genau. Genau. Das mit Hysteriker, wer eben mit absieht?
Natürlich.
Okay. Genau, das ist halt ein strukturelles Problem, bei dem es schön wäre, wenn man irgendwie eine Lösung für finden würde. Ich sehe das auch so, dass das halt kein Projekt ist, das man mal eben gewuppt kriegt. Das fängt schon damit an, dass man eben wirklich aus verschiedenen Disziplinen Leute ranholen muss. Und ich glaube, dass das, wenn man Projekte hat, Softwareprojekte oder Webprojekte, bei denen aus verschiedenen Disziplinen wirklich Leute zusammenarbeiten müssen, wird es meistens schwierig, das zu machen. Also mit Disziplin meine ich wirklich Leute, die wirklich in einem Gebiet drinstecken. Und Archive, Archivwissenschaft, so wie was, da muss man auch wirklich drinstecken, verstehen, warum man Dinge macht oder nicht macht.
Mhm.
Deswegen sehe ich es auch eher so. Also es wäre halt schön, wenn die Nationalbibliothek das gemacht hätte.
Ja. Einfach auch, weil sie die Leute haben, mhm, also zumindest die Expertise, mhm, und auch einfach, die hat einen gesetzlichen Auftrag.
Mhm.
Also man darf nicht vergessen, die Nationalbibliothek hat einen Auftrag, mhm, vom Gesetzgeber, das schriftlich fixierte Wissen und also die schriftlich, also alles, was wir schriftlich produzieren und veröffentlichen,
mhm,
zu archivieren.
Mhm.
Das ist, das zählt als Kulturgut alles, also auch Webseiten sind Kulturgut,
mhm,
und auch die müssen archiviert werden. Natürlich ist es, glaube ich, allen klar, dass es riesige Mengen an Daten werden, und die systematisch aufzuarbeiten und zu archivieren ist halt natürlich schwerer als ein Buch, weil wenn eine Webseite ein Buch ist, ist es halt ein dynamisches Buch.
Yeah.
Und das ist halt ja, keine Trivialität.
Yeah.
Und halt, auch was ich dabei ganz wichtig erachte, ist halt, wenn ich ein Buch veröffentliche und da sind Bilder drin, ist es egal, wem die Rechte sind, das wird einfach mit archiviert.
Ja.
Wir wissen ja alle, Internet und so,
ja,
wenn ich da ein Bild verwende und auch wenn ich es auf der Webseite verwenden darf, ich darf es dann nachher unter Umständen nicht in, ja, in der Bibliothek,
ja,
dann benutzen. Bei der Nationalbibliothek wäre das egal, die hat einen gesetzlichen Auftrag, die steht da, weil sie da ja nicht kommerziell ist, steht sie da über dem Gesetz in Anführungszeichen.
Ja. Also mir würde ja schon erstmal reichen, wenn so ein Archiv so funktioniert, dass es zumindest archiviert und nur auf konkrete Anfrage hin etwas herausgibt. Also so wie es ja jetzt auch ist. Also du musst ja
Du musst ja auch hingehen,
recherchieren. Du musst in der Bibliothek hingehen, recherchieren. Also dass es sozusagen nicht einfach ein allseits erreichbarer Spiegel ist, weil dann erst hast du ja auch diese extremen Probleme mit dem Urheberrecht. Wenn du es aber eben sozusagen erstmal archivierst und auf Anfrage zugänglich machst, nehme ich an, wird es deutlich einfacher, das Ganze auch juristisch irgendwie hinzukriegen. Also wie du auch jetzt eine Fernsehaufzeichnung besorgen kannst. Ja,
obwohl natürlich, wenn RTL eine Fernsehaufzeichnung dir gibt, weil sie von RTL produziert ist, sind die halt auch die Rechteinhaber. Also sie haben die Rechte gekauft, das zu archivieren und...
Ach, das denkst du.
Ja, ja.
Also das,
nein. Also rein in der Theorie zumindest.
In der Theorie. Also ich habe ja das Problem, ich habe ja eine EDV-Serie mir besorgt aus den 1970er Jahren, Einführung in die elektronische Datenverarbeitung. Mit sehr freundlicher Unterstützung von Frank und Konstanze, die da einen Teil von ihrem Preis, den sie letztens bekommen haben, mitgestiftet haben, weil ich da relativ viel Geld investieren musste, um das aus den Archiven zu kriegen, und hab die und würde die unglaublich gerne veröffentlichen.
Du darfst nicht.
Ich darf nicht, weil die Rechte unklar sind. Das wurde alles von den dritten Programmen produziert, aber fürs Fernsehen. Und das große Problem, das die haben, ist, dass die das vielleicht wieder ausstrahlen könnten im Fernsehen. Aber das Ding auf YouTube zu packen, ist undenkbar für sie, weil sie dafür, nach ihrer eigenen Auskunft, sämtliche Personen, die damals daran beteiligt gewesen sind, an dieser Sendung fragen müssten, ob das okay wäre, wenn das jetzt im Internet läuft, was natürlich völlig absurd ist. Aber ich habe wirklich offiziell von denen die Aussage, nein, tut uns leid, haben wir jetzt eine Privatkopie bekommen, wo ich auch 5-mal unterschreiben musste, dass ich, sofort hinter Gitter komme, wenn es irgendwo anders landet. Und nein, es ist nicht möglich, das Ganze im Internet zu veröffentlichen. Punkt. Ja, also, Punkt. Genau, Punkt. Also da ist auch, war nichts zu machen. Ich fand das sehr interessant. Ich habe dann auch immer noch mal nachgefasst. Also, meinen Sie das jetzt ehrlich, dass es... Ist nicht, ja. Also sie können das war dann von der Bavaria, die da so Rechteinhaber GmbH war, die ausgegründet haben dafür. Da ist nichts zu machen und das ist wohl ein Problem, weswegen relativ viel Material irgendwo verstaubt, weil es eben diese Nummer gibt, nur fürs Fernsehen produziert. Und Internet war nicht mit drin. Und
war nicht vorgesehen.
Genau, und Rechte können nicht mehr geklärt werden. Ja, wo du natürlich wirklich da sitzt und irgendwie hospitalisierend auf dem Bildschirm guckst und denkst, das kann ja nicht wahr sein, weil diese Serie interessiert auch niemanden. Ja, 1970, Einführung in die elektronische Datenverarbeitung wird heute sicher nicht mehr zu Schulungszwecken eingesetzt werden. Ist super spannend, aber nein, wird nicht mehr die Öffentlichkeit erblicken, wegen Recht, beziehungsweise dann irgendwann, weiß ich nicht, in 100 Jahren, wenn irgendwie alle verstorben sind oder so und eine gewisse Karenzzeit dann vorbei ist. Und das ist schon hart. Ja? Also genau, das war für mich auch eine, weil ich hätte natürlich gedacht, dass derjenige, der es produziert hat, der alle Rechte dran hat, ist aber nicht so.
Es ist ein Elend.
Genau, aber wir wollen jetzt auch nicht irgendwie auf dem Urheberrecht
reiten. Nein, da wollen wir auch nicht drüber sprechen.
Genau, da wollen wir auch nicht drüber sprechen. Aber das ist, ich finde es ja auch interessant, weil es halt auch irgendwie lustig ist. Ja, weil
es ist halt Absurdität, es wird halt absurd langsam alles. Genau. Aber wie gesagt, so dieses Projekt, Nationalbibliothek für Blogs und Webseiten, das wäre was. Und ich meine, im Kopf haben das, glaube ich, schon ganz viele sich gedacht, dass es total geil wäre.
Ja.
Und ich glaube, es haben auch schon ganz viele Leute dazu Ideen, wie man sowas mit Versionierung und allem machen könnte. Also ich glaube, du brauchst halt einfach wirklich Kohle im Hintergrund. Also wenn ich mit 50k rede, ist es, glaube ich, noch optimistisch.
Ja. Also 50k,
meinst du? Also für Anschub.
Ja, ja,
klar. Ist es immer noch optimistisch.
Genau, also ich weiß jetzt auch nicht, um was für Zahlen es da genau geht, aber ich denke auch, dass es ein Projekt ist, das ressourcenintensiv ist.
Ja, also sowohl Geld als auch personalintensiv.
Genau. Und es ist kein Projekt, also ich habe ja auch überlegt, ob man da einfach mal einen Aufruf startet, aber ich glaube, genau das funktioniert nicht. Ja? Also das ist natürlich, also ich könnte mich ja auch hinsetzen und irgendwas anfangen, aber das hat eine halbe Zeit.
Hatten wir ja auch drüber gesprochen,
genau. Gehabt.
Man könnte einfach mal machen, aber dann ist uns beiden ja gekommen, so nee, eigentlich nicht.
Eigentlich,
genau. Eigentlich kann man nicht einfach machen, weil halt das entweder halt richtig oder gar nicht machen.
Ja.
Also keiner will, glaube ich, irgendwie ein kaputtes Archiv,
ja,
wie die Wayback Machine, weil die ist ein kaputtes Archiv,
ja,
finde ich.
Aber besser als keins?
Besser als keins. Also bei Filmen ist es ja super. Mhm. Also das Internet Archive ist es ja im Endeffekt. Mhm. Aber Webseiten, da fehlen Grafiken, da fehlt ja ganz viel. Das ist halt schon im Projekt selbst dauernd kaputt. Also in einer Webseite von einem bestimmten Snapshot fehlen Links kaputt. Mhm. Und nee.
Ja.
Obwohl ich da neulich meine allererste Webseite wiedergefunden habe. Mhm. Das hat mich sehr gefreut.
Ich habe meine auch dort gesucht, natürlich nicht wiedergefunden. Ich hatte bei Snafu eine Webseite noch so mit so bewegten
GIFs für draufklicken für E-Mail schreiben und so.
Genau, animierte GIF war ein Vogel mit einem Brief im Schnabel. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie es aussah.
Aber heute schämen wir uns für sowas, ne?
Ach nee, ich.
Aber ich glaube, es kommt zurück wieder. Ich glaube, es wird wieder modern im Webdesign.
Ich würde es gerne rumzeigen, die Peinlichkeit. Und damals fanden wir es toll.
Meine erste Webseite war eine Star Trek-Fanseite.
Eine Star Trek-Fanseite? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja. Das war meine erste Webseite.
Und warst du erfolgreich?
Total.
Ja?
Ich glaube, ich hatte 3 Leute oder so. Ich weiß es nicht. Habe mich damals noch nicht mit Statistiken von, ja, also Besucherstatistiken auseinandergesetzt.
Ja.
Also so gar nicht. Und die war bei CompuServe gehostet.
Mhm.
Ourworld.compuServe.com/homepages/ 10675.3555. Das war meine CompuServe-ID. Rock'n'Roll. Und warum weiß ich das noch?
Die ID, ist mir gerade meine ICQ-Nummer wieder eingefallen.
Oh, das tut mir leid.
auch an die kann ich mich noch erinnern. Also
ich habe die neulich auch meine wiedergefunden, weil ich noch in diesem einem alten Bandforum, von dem ich schon erzählte, mir ist das Passwort wieder eingefallen und ich konnte mich einloggen, aber noch meine ICQ-Nummer drin. Und die funktioniert noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe meine auch ausprobiert, habe festgestellt mit Schrecken, dass mein Passwort wirklich sehr wenig Stellen hatte.
Ja, das auch.
Es reichte fast eine Hand. Aber es funktioniert noch, ja. Ich war erstaunt.
Ja.
Ich glaube, das machen sie auch, damit ihre Nutzerzahlen irgendwie stimmen.
Ja gut, es wurde an die Russen verkauft, ne?
Ja,
das. Ich war ja, also ich habe es ja live miterlebt, ja, damals bei AOL, als es verkauft worden ist.
Ach so, stimmt.
Ja.
Und gibt es irgendwelche Insights, die jetzt uns...
Dann würde ich gegen meinen Vertrag verstoßen. Schade. Und das würde mich, glaube ich, lange Jahre in den Schuldenturm führen.
Ja.
Was ich sehr schade finde übrigens, weil es gibt sehr schöne Geschichten aus AOL-Zeiten zu erzählen.
Das glaube ich.
Aber manchmal, wenn ich betrunken bin, erzählt der Opa vom Krieg, wie das früher war so bei AOL, und dann ist es immer sehr lustig.
Okay.
Leute freuen sich sehr drüber.
Wir haben ja jetzt vorhin ein bisschen über Aktivismus gesprochen und dass wir jetzt nicht über Telecomics reden wollen.
Mhm.
Was mir bei dir aber aufgefallen ist, weil ich ja weiß, dass du Aktivist warst oder eigentlich auch bist.
Immer noch. Ich bin die Organisation gewechselt, also von einer hin zu keiner hin.
Ja. Also ich habe auch über den Begriff an sich nachgedacht, dass der ein bisschen merkwürdig ist. Jetzt komme ich eigentlich vom Thema ab, aber das kann ich hier noch kurz sagen. Das Aktivist ist so ein, wenn man zu jemandem sagt, der ist Aktivist, das ist so komisch, das macht so Menschen aus völlig unterschiedlichen Richtungen irgendwie, packt das so in so einen merkwürdigen Topf. Also der ist Aktivist, du kannst ja Feminismus-Aktivist sein oder weiß ich nicht, OpenStreetMap-Aktivist oder so.
Das Wort gibt es übrigens wirklich, OpenStreetMap-Aktivist, ja, finde ich sehr schön.
Genau, und du bist aber halt Aktivist, einfach weil jemand bist, der, sagen wir mal, laut ist und tut. So. Und das ist ein, ich glaube, ohne es zu wollen, ist es eigentlich doch ein bisschen, dämpft es das Ganze wieder, weil der ist Aktivist. Ja?
Also, der ist halt Aktivist, der macht halt, das halt so.
Ja, genau. Das ist, der ist Aktivist. Und genau.
Beruflich übrigens, habe ich mir letztens hier sagen lassen.
Ja?
Sehr Berufsaktivist, weil ich nähe. Beruflich sitze ich auf Eckbänken rum und lese Bücher.
Genau. Aber kommen wir zurück. Also du bist Aktivist und bist, die Sachen, die du gemacht hast, waren ja auch heikel ist jetzt vielleicht nicht die schlechteste Umschreibung. Also du warst in politischen Dingen aktiv. Genau.
Ja.
Trotz dessen trägst du relativ offen dein Inneres nach außen.
Ja.
Ja. Du redest, also du benutzt ja Twitter, Facebook weiß ich gar nicht.
Nein, ich habe keinen Facebook-Account. Ich habe eine Facebook-Fanseite, hat irgendjemand eingerichtet und lässt da mein Twitter-Feed reinlaufen.
Ach so,
das finde ich sehr schön.
Hast du wirklich gar keinen Account, auch keinen zum Reinschmulen?
Nee. Nein, keinen Schmul-Account. Ich finde, also da geht es mir ums Prinzip.
Okay. Also ich weiß ja von so einigen, die ganz offiziell wirklich keinen Facebook-Account haben, aber dann so einen
Schmul-Account. Also ich hatte mal einen. Ja. Ich hatte mal einen, ja. Ich habe den aber irgendwann dicht gemacht.
Okay, also
der ist. Aber ich kann auch einfach, weil ich Facebook nicht bedienen kann.
Ach stimmt, das hast du erzählt.
Ich kann ja Facebook nicht bedienen.
Okay. Also du hast einen deaktivierten Account.
Gelöscht. Nee, gelöscht. Du kannst sie auch löschen lassen. Auf httdz.de gibt es einen Link, ja. Da kann man draufklicken, dann kommt man zur Löschseite.
Ah.
Da wird nach 14 Tagen der Account gelöscht.
Und du bist dir sicher, na gut, das ist jetzt eine andere Diskussion. Ich glaube ja nicht, dass der gelöscht wird. Aber
ich auch nicht.
So wegen Datenknoten und so. Mhm. Aber jedenfalls auf Twitter zumindest und auch in deinem Blog und in den Vorträgen, die du hältst, redest du relativ viel über dein Privatleben. Also man kriegt eigentlich mit, ob du liiert bist oder nicht, wie es dir geht. Du redest über Depressionen. Und ich fand das relativ überraschend, weil das genau nicht zu dem erstmal passend scheint, was du eigentlich tust, nämlich Aktivist zu sein in einer Szene, wo ich denken würde, dass du da eigentlich dich eher bedeckt hältst, was dich angeht.
Ja, das ist es ist ein Spannungsfeld, ganz klar. Ich mag dieses Wort Spannungsfeld so. Ja, das ist, ich glaube, also da ich eher ein extrovertierter Mensch bin, also das bin ich sowieso. Und ich kann ja gar nicht die Fresse über mich halten. Mhm. Also ich habe irgendwie narzisstische Selbststörung, glaube ich. Und dazu halt extrovertiert. Und ich finde halt, glaube ich, also dass viele Dinge, die ich tue, auch gut sind. Manchmal sollte ich vielleicht auch einfach die Klappe halten, das ist auch richtig. Mhm. Da kriege ich auch regelmäßig für auf den Deckel, das ist auch in Ordnung. Also, dass ich auf den Deckel kriege, die Intensität ist manchmal das Problem. Aber insgesamt, ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, das ist erstmal so und ich kann damit umgehen. Irgendwie, manchmal überrennt es mich auch. Aber es hat aber auch, und ich glaube, das gab es so noch nicht im Online- oder Netzaktivismus, einen der Akteure, also nicht nur ein Gesicht und einen Namen, sondern auch ein Profil gegeben. Mhm. Und ich meine, Depression habe ich, seit ich irgendwie denken kann. Das ist nichts Neues. Mhm. Es kam jetzt halt dann durch bestimmte Begebenheiten einen Schub, eine Depression, die ich so noch gar nicht kannte. Das war halt neu für mich und dann musste ich halt auch drüber sprechen. Mhm. Weil ich dann auch da Mechanismen erkannt habe, die ich auch auf der Arbeit hatte, aber nicht so extrem, aber das die gleichen Auswirkungen im Endeffekt. Und also ja, ich glaube, das ist halt der Aktion, die man tut, ein Profil gibt. Wenn man sieht, das sind Menschen mit den gleichen Sorgen und Nöten, die ich auch habe. Mhm. Also es sind keine Übermenschen, die diese Sachen machen. Weil ansonsten haben wir ja, also gerade glaube ich, in der Hackerszene, das ist hier geschlagen, wenn die Leute den Podcast hören, haben wir ja oft so diesen Übermenschen, der irgendwie, der Übernerd, der an seinem Gerät sitzt und nur irgendwie da sitzt und Dinge tut, aber als Privatperson nicht existiert. Und das ist natürlich einerseits sehr gut, weil man dann auch die Aura des Geheimnisvollen aufbaut. Auf der anderen Seite aber ist es dann halt schwer, Vertrauen in eine Organisationsstruktur oder in die Aktion selbst zu gewinnen. Und ich glaube, wir haben durch, das mache ja nicht nur ich so, das haben wir auch andere bei Telekom, ich bin sehr offen mit dem, wer sie sind, dazu geführt, dass wir recht schnell als Gruppierung nicht nur registriert worden sind, sondern auch akzeptiert als durchaus eine Organisation, die man konsultieren kann, auch von der Politik her, weil wir haben ja auch Lobbyarbeit in Brüssel gemacht. Mhm. Das ging ursprünglich in Schweden los. Wir sind alles trotzdem immer irgendwie Mensch geblieben, in Anführungszeichen. Das klingt total doof irgendwie. Aber weißt du, was ich meine? Ja,
ja. Ja.
Also,
hört ja keiner zu.
Bitte?
Uns hört ja keiner. Erzähl weiter.
Ja. Das sind, glaube ich, alles, was damit reinspielt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig auch für so Aktivismus.
Ja.
Ich kann allerdings auch jeden Aktivisten verstehen, der das nicht tut. Mhm. Und auch bei Telekomix gibt es Aktivisten, die niemals vor einer Kamera stehen werden oder ihren Namen nennen werden. Und die haben dafür auch sehr gute Gründe. Und die akzeptiere ich auch vollkommen. Mhm. Weil, also die Dinge, die ich getan habe, sind alle so in der Grauzone rechtlich. In Deutschland. Mhm. In anderen Ländern sind die Dinge, die ich getan habe, strafbar. Mhm. oder auch die Dinge, die andere Aktivisten getan haben in ihren Ländern, sind, wären auch hier strafbar gewesen und ich werde keine Namen nennen. Mhm. Und Telekomix würde niemals oder hätte niemals irgendwie einen Namen genannt von jemandem, der es nicht möchte. Mhm. Ja, einfach weil es gibt gute Gründe, Namen nicht zu nennen. Also einfach unter Dingen, die man tut, die aber in dem Augenblick für uns als Gruppe nötig waren, dass sie getan werden. Mhm. Die aber auch dann bewusst entschieden wurden von diesen Menschen, dass sie das machen werden. Mhm. Und dann ist es eine Entscheidung, die man akzeptiert. Mhm. Oder man steigt aus der Gruppe halt aus, wenn man es tut. Aber das, ja.
Wie ist das denn für dich persönlich? Also du sagst, du hast jetzt Dinge getan in der Grauzone. In Deutschland, das geht ja jetzt nicht nur darum, wie man sich gegenüber, sagen wir mal, dem Land, in dem man ist, verhält, sondern auch den Leuten, die das als Schaden wahrnehmen, was man tut. Also du produzierst ja am laufenden Meter Feinde, wenn du Aktivist bist, würde ich jetzt behaupten, in einem bestimmten
Thema. Ja.
Und oder überhaupt, wenn man laut ist, und du bist ja laut im Internet unterwegs, ja. Und wenn man dann so offen ist, macht man sich ja auch angreifbar. Also ja. Ne, jemand, der über Depressionen redet, bei dem ich irgendwie mitbekomme, ob er liiert ist oder nicht und so diese ganzen Geschichten, den kann ich leichter verletzen, sei es psychisch oder auch körperlich. Und gibt es da Momente, wo du das irgendwie bereust oder wo du merkst, so wenn ich jetzt nichts gesagt hätte, hätte ich das nicht abbekommen oder...
Fast jeden Tag. Also ja, gibt es.
Ja.
Es ist halt so eine Sache, also wir unterhalten uns jetzt hier in einem Gespräch, das heißt, du kannst Nachfragen stellen, du stellst auch Nachfragen, wenn irgendwas unklar ist. Mhm. In einem Interview drückt man sich hin und wieder schlecht aus. Ich glaube nicht an falsch zitiert, daran glaube ich einfach nicht. Mhm. Ja. Aber es gibt auch Dinge, wo ich mir heute sage, was hast du denn da für einen Scheißdreck erzählt? Mhm. Ja. Ich meine, das ist ein Lernprozess, bei mir auch. Und ich glaube aber auch, dass was wir lernen müssen, ist Fehlertoleranz bei Leuten aus den eigenen Reihen, Anführungszeichen, wenn die mal Fehler machen. Nein, wir haben da keine Fehlertoleranz, wir schlagen drauf und ich bin da teilweise nicht besser. Ich sehe es, also ich gebe es ja auch zu. Mhm. Ich bin da ja auch nicht drüber erhaben. Mhm. Aber wir brauchen mehr Fehlertoleranz. Mhm. Fehler passieren, Fehler sind menschlich und ja, wenn man irgendwie von der Öffentlichkeit gepuschelt wird, ist es auch fürs Ego mal eine geile Sache. Mhm. Und das kann mir keiner erzählen, der das aktiv, also der das tut, sich also von der Öffentlichkeit puscheln lassen, dass er das nicht irgendwie zumindest spannend findet. Mhm. Gut, weiß ich nicht, aber es ist spannend. Es sind spannende Prozesse, die da ablaufen. Mhm. Sei es, also bei mir kann man das sehr extrem sehen. Man kann es auch bei Fefe extrem sehen. Man muss mit Fefe nicht einer Meinung sein, aber man muss ihn deswegen nicht wegen seiner Äußerlichkeit beschimpfen, was dann oft passiert, also oft passiert in einem ekelhaften Ton.
Wegen seines äußeren körperlichen.
Ja, weil er halt etwas mehr auf den Rippen hat.
Ja.
Ja, das gehört sich halt nicht. Und die, und das ist halt auch das, was, glaube ich, immer wieder so die Vision von diesem Netz, wo ein Hund sein kannst. Nee, wenn ich ein Hund wäre, hätte ich es echt einfacher. Ja, also sobald eine Person im Netz ein Gesicht bekommt und vielleicht noch ein Profil dazu als Person, wird sie angegriffen, weil Menschen, die anderer Meinung sind, glauben, dass sie darauf einschlagen dürfen. Mhm. Das ist ein Freifahrtschein zum Einprügeln. Mhm. Das ist halt leider nicht so. Mhm. Und ich kenne genug Menschen, die im Netz aktiv waren, die sagen, macht euren Scheiß doch alleine, I'm out of here. Und da haben wir in den letzten Jahren gute Leute verloren, die viel getan haben, auch im Stillen getan haben, sagen, nee, dafür kämpfe ich nicht.
Also mich hat ja, wie gesagt, ich kenne dich jetzt sozusagen ja noch nicht so lange als Person oder habe lange Zeit nicht so viel von dir mitbekommen und als ich dann aber sagen, auf dich aufmerksam wurde und dann auch gemerkt habe, dass du auch Seabase-Member bist, noch Seabase-Member bist, ja. Habe ich dann sozusagen natürlich auch darauf geachtet, wie man auf dich reagiert und war etwas erstaunt zu sehen, dass immer ständig auf dich eingeprügelt wurde. Also ich hatte das gar nicht verstanden irgendwie, ja, weil, naja, mein Gott, du hast halt damals einen kritischen Text über...
Ja, ich habe ja die heiligen Hallen zerstört. Ja, was mir einfällt, zu kritisieren, weil ich hätte ja noch nie einen Hackerspace aufgebaut. Das Spannende ist, das weiß keiner, ob ich das jemals getan habe oder nicht. Mhm. Also das ist ja, das weiß halt niemand, mhm. ob das so ist oder nicht ist. Mhm. Ich bin seit letztem Jahr in Berlin, mhm. seit Januar letzten Jahres. Ich habe vorher woanders gelebt. Keiner von diesen Menschen weiß, was ich vorher getan habe. Mhm. Meine Jobs stehen im Internet, es ist bekannt, was ich gemacht habe. Aber was meine Hobbys waren, mhm. das weiß niemand. Und die Leute glauben, dass sie ein Bild haben, das ist 100% richtig. Und ja, dann darf man das sofort drauf einschlagen. Ich fand das auch schön, also das finde ich auch immer wieder spannend, auf der Seabase Mailinglist, als einer schrieb, der Urbach labert ja eh nur, noch nie irgendwas getan. Mhm. Wo ich mir dachte, ja, genau. Ich laber nur und habe noch nie getan. Hier ist mein Blog, du Arsch. Ja. Und also das Spannende ist ja, dass also es gibt ganz schnell Menschen, die ich einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Mhm. Was ich selbst nur schwer hinbekomme, ist zu ertragen, wenn ganz viele auf mich einschlagen. Mhm. Jeder glaubt, dass er berechtigte Kritik hat. Das ist auch richtig so. Also es gibt oft, dass Menschen berechtigte Kritik haben. Ist auch schön, wenn sie die äußern. Das Problem ist, wenn sie mich dabei beleidigen. Mhm. Also eine Beleidigung kriegt man weg am Tag. Zwei auch noch, drei auch noch. Mhm. Aber wenn es 100 Leute tun, wird es schwer. Mhm. Wenn ich dann Mails bekomme, stirb in einem Feuer, dann tut es weh. Mhm. Jetzt kann man wieder sagen, ja, der Urheber hat keine Medienkompetenz. Das ist nicht der Punkt. Auch ein Filter will bedient werden. Auch beim Filter habe ich es gesehen, auch wenn ich die Mails lösche, ich habe sie gesehen. Mhm. Ich habe die Kommentare gesehen, weil sie werden gefiltert. Also, und das geht halt nicht automatisch. Mhm. Ich kann nicht jeden Kommentar, wo es Wort Feuer drin steht, einfach automatisch löschen lassen. Das ist halt auch falsch. Mhm. Ja, ich habe Anrufe bekommen mit Beschimpfungen. Ich kriege aber jetzt seit neuestem, weil es in der Twitter-Bio steht, Anregung, Frage, Wünsche, Fragezeichen, rufen Sie doch an. Das Team Urbach freut sich auf Anrufe. Rufe auch Leute an und sage einfach mal Danke. Mhm. Und das ist unglaublich wertvoll, Leuten mal Danke sagen. Mhm.
Da habe ich drüber nach, ich habe das gesehen bei dir, dass deine Telefonnummer dort nochmal veröffentlicht. Also meine Telefonnummer, glaube ich, steht irgendwie dreimal übers Netz verteilt.
Mhm, meine auch.
Ich lade jetzt aber nicht nochmal explizit dazu ein. Das hängt auch damit zusammen, dass ich telefonieren wirklich überhaupt nicht ausstehen kann. Ich habe aber auch drüber nachgedacht, dass ich glaube, wenn man das ein Telefon irgendwie dazu einlädt, ein bisschen beschimpft zu werden. Also,
ja? Nee, das lädt, seit ich das so drinnen stehen habe, ja. Eben spannenderweise nicht mehr.
Das ist ja interessant.
Mhm. Ja, und ich habe ja auch das letzte halbe Jahr schon eine Strategie gemacht, du beschimpfst mich, ich rufe dich an. Mhm. Also ich habe auch einfach mal Leute angerufen, mhm. die mich beschimpft haben. Also völlig unreflektiert vor sich hinschimpfen. Und ich habe mir gedacht, so, dich rufe ich jetzt an. Mhm. Und habe dann auch von den Leuten die Nummer rausgefunden, habe dann einen Rauchgang auf der Arbeit, so, jetzt hast du 10 Minuten, Nummer gewählt, angerufen, meint, Tach, mein Name ist Urbach, du hast mich gerade beschimpft.
Und?
Die meisten waren ungefähr 4 Zentimeter plus Hut danach und haben sich auch entschuldigt im Regelfall und haben gesagt, du hast ja recht, das war nicht okay, es war so die erste Wut. Dann denke ich mir so, ja, warum musst du die erste Wut direkt rauskotzen? Mhm. Das Spannende ist, die erste Wut direkt rauskotzen, sehe ich bei mir genauso. Mhm. Ich mache das genauso. Also der Mechanismus ist nicht einfach zu durchbrechen. Also wie gesagt, ich bin da nicht drüber erhaben über die Mechanismen. Mhm. Also das ist sehr, sehr spannend.
Wie ist das denn, wenn du so, so offen mit dir selbst umgeht, wie kommt denn dein direktes Umfeld damit klar? Also weiß ich nicht, Eltern, Beziehungen, so, da stellt sich ja die Frage, was sagt man und wie reagieren die anderen darauf, wenn sie was von dir mitbekommen?
Also mein Papa macht sich Sorgen um mich. Mhm. Ganz klar, auch als ich dann irgendwie von Nazis auf die Fresse gekriegt habe, das fand er total furchtbar. Mhm. Auch wenn er teilweise sieht, wie im Netz mit mir umgegangen wird, das findet er total schrecklich. Mhm. Ich glaube, er gewöhnt sich langsam dran.
Das heißt, dein Vater hat in deinem Blog gelesen, dass du verprügelt wurdest?
Ja, zum Beispiel. Okay. Weil er war gerade im Urlaub, als es passiert. Ich konnte ihn gar nicht anrufen. Okay. Ich war so im Urlaub, wie, und las erstmal meinen Blog. Mhm. Mhm. Klar. Ja. Nee, aber auch wenn irgendwie ein Shitstorm über mich hinwegfegt, das kriegen halt auch Leute durchaus mit. Mhm. Und dann, also er fragt mich halt auch regelmäßig, warum ich das mache. Das ganze Zeug. Und Ich finde die Frage auch berechtigt und ich dachte immer, weil es richtig ist. Mhm. Weil ich glaube, dass das eine Sache ist, die ich kann und die ich machen muss. Mhm. Irgendwie, also das ist nicht nur, weil ich altruistisch veranlagt bin, sondern natürlich mache ich es auch, weil es mir eine Befriedigung gibt, irgendwie Dinge zu verändern, zu etwas Positivem.
Ja. Also es gibt ja die These, dass es Altruismus in der Form gar nicht gibt, sondern eben immer es damit zu tun hat, mit diesem, letzten Endes doch mit diesem Gefühl, dass man halt zum Beispiel durch Altruismus dieses Gefühl der Befriedigung, ich habe etwas Gutes getan.
Genau. Ne?
Darauf läuft es hinaus.
Und ich glaube, dass, also es, sei es der Robin Wood-Aktivist oder die Peter-Aktivistin, das ist völlig wurscht. Ja. Ich glaube, es geht allen dabei darum, dass sie etwas tun, um die Welt zu verbessern. Mhm. Also zumindest in ihren Augen zu verbessern. Man kann da jetzt natürlich dann immer über die Sache selbst streiten. Das ist auch in Ordnung. Das tun wir ja im politischen Bereich und im Netzbereich sowieso dauernd streiten. Mhm. Ich glaube, was schon helfen würde, ist, wenn wir einfach mal die 90% Konsens abarbeiten würden, zusammen, und dann die restlichen 10% streiten.
Mhm. Ne? Ja, verstehe ich. Genau, also das fasst so ein bisschen zu, also was du gesagt hast, fasst so ein bisschen zusammen, wie ich es auch wahrgenommen habe. Also dass das, wenn du eben sagst selber, ich bereue es täglich auch immer wieder so offen zu leben, aber andererseits, ich kann auch nicht anders, ja, also ich muss das auch einfach machen und es bringt eben auch positive Dinge. Ja,
ja durchaus, also es bringt sehr positive Dinge. Ich habe, glaube ich, eine Bekanntheit erreicht, die nicht immer gut ist, von der Menge her. Mhm. Aber als das mit meinem Rechner war und ich saß völlig aufgelöst drunter, ich so, scheiße, ich sollst du jetzt einen neuen Rechner kaufen? Mhm. Ja, das war überhaupt nicht drin. Ich war gerade umgezogen, frisch und du siehst ja irgendwie, wirklich wohnt tue ich hier immer noch nicht, weil immer noch die Couch fehlt.
Also wir sitzen hier zwischen Umzugskartons.
Ja. Ja. Und unaufgebauten Regalen.
Ja.
Und da hat ja dann Tante damals gesagt, okay, ich kann dir auch einen kaufen, aber wir Netz, wir können das. Und hat dann diese Spendenaktion gemacht, um mir einen neuen Rechner zu kaufen. Mhm. Ich war da gerade auf dem Parteitag der Piraten gewesen und habe das auch nur so am Rande mitbekommen. Er meinte nur, ob das okay geht. Ich so, ja, probier's halt aus. Mhm. Ich habe da nicht dran geglaubt, dass das so gut klappen würde. Mhm. Tante übrigens glaube ich auch nicht. Und als dann das eintrudelte immer mehr, ich hatte echt Wasser in den Augen gehabt. Ich hatte wirklich Wasser in den Augen, weil ich das großartig fand. Spannend fand ich dann daraufhin, jetzt muss ich leider doch mal über meine Partei reden kurz, die Reaktion von einigen Piraten. Ja, ich mache auch viel für die Piraten, ich kaufe keine Rechner. Die blicken halt oft gar nicht, dass es gar nicht um sie geht, dass es gar nicht um die Partei geht, sondern einfach darum, dass es geht, dass man konkrete Dinge getan hat. Also ich habe meine Bekanntheit nicht wegen der Piratenpartei bekommen. Mhm. Also das hat vielleicht auch mit reingespielt.
Ja, aber es wurden ja Kommentare abgegeben. Da ging es, also bei dieser Spendensammelaktion für deinen Rechner, und da war eher von Telecomics die Rede, hatte ich so ein bisschen.
Das war bei den auf der Better Places Seite.
Genau.
Mhm. Genau, aber bei den in Tantas Blog.
Okay.
Kleinen Beiträgen. Mhm. Da waren ein paar die halt irgendwie das unbedingt auf die Piratenpartei beziehen mussten. Auch auf Twitter waren halt welche.
Achso, ich meinte jetzt bei den Spendern, die das Geld gegeben haben.
Das haben die alle, die haben das alle richtig begriffen, die haben es auf Telecomics bezogen.
Genau. Ja.
Auf die Dinge, die wir da fast 2 Jahre getan haben. Mhm. Das hat mich auch sehr gefreut, also auch einfach zu erkennen, dass eine Rezeption da ist von der Arbeit, die man so tut. Mhm. Also es ist halt auch spannend, dass Menschen glauben, wenn man bekannter ist, dass man unerreichbar für sie wird. Mhm. Das ist ja völliger Unfug. Ich gehe genauso einkaufen, ich gehe genauso mein Bier trinken in der Kneipe oder in die Seabase oder wo auch immer hin und gehe genauso ins Kino und auf Konzerte wie andere Menschen auch. Und ich bin der Letzte, der sagt, geh weg. Also ich hatte es auch zu Leuten, dass sie weggehen sollen, nämlich dann, wenn sie mir innerhalb von 30 Sekunden auf die Nerven gehen, was aber auch schon früher der Fall war, dass mir Menschen auf die Nerven gehen. Gott, das klingt ja total arrogant alles.
Du, also, dass du natürlich hier zitiert wirst später, dann ist dir schon klar.
Ja. Ja. Aber es gibt, also ich habe das gemerkt, irgendwie, wenn Menschen kommen und einfach mal normal mit einem sprechen, das ist ja nichts Störendes. Ich finde es ja auch immer wieder spannend, neue Leute kennenzulernen. Und sei es jetzt im aktivistischen Kontext oder auch im politischen Kontext, ich habe da unglaublich mit mir völlig unbekannten Menschen großartige Gespräche geführt, die auch teilweise Anliegen hatten. Aber das ist dann halt, wenn dann ein Anliegen da ist und man einfach über das Anliegen sprechen kann, ob ich das jetzt lösen kann, ist eine völlig andere Frage. Aber einfach drüber sprechen und vielleicht irgendwie schauen, was kann man tun zusammen, also wie gesagt, sei es politisch oder aktivistisch, das ist schon ziemlich toll. Das ist schon ziemlich großartig. Und aus einer Person von so einem Gespräch, sagen wir, pflegen einen freundschaftlichen Umgang heute immer noch, so jetzt nach anderthalb Jahren knapp. Ja. Und das hat mich dann doch sehr gefreut. Und ja, ich meine, mich muss nicht jeder leiden können. Das muss nicht sein. Ich muss nicht everybody's darling sein.
Ja.
Das ist immer noch kein Grund, draufzuschlagen.
Also es hat ja auch Sascha Lobo letzte Woche, diese Woche, vor ein paar Tagen, einen Artikel in seiner Kolumne auf Spiegel Online verfasst, in der auch du und ich glaube Julia Schramm im letzten Artikel irgendwie vorkommt, über digitalen Hass. Wo er so ein bisschen das beschreibst, etwas abstrakter, was du gerade sozusagen konkret beschrieben hast.
Ja. Ich fand es übrigens spannend, dass, also das finde ich immer noch spannend, dass Herr Lobo zwischen digital und analog unterscheidet, weil ich, also ich versuche ja immer diese Unterscheidung aufzuheben, aber vielleicht hat er recht mit digitalen Hass, weil was meine Erfahrung ist im Netz, ist von allem, also wirklich von allem, ist es schneller, mehr, komprimierter und heftiger. Das habe ich dann, das war auch spannend, weil dann gerade die Bambule-Folge auf ZDF Neo rauskam, wo ich das gleiche gesagt hatte, also wo wir auch darüber gesprochen hatten. Und das kam, glaube ich, das kam zwei Tage vorher raus oder so. Also von daher ist es digital in dem Fall einfach nur eine neue Qualität. Also es ist nicht anders, es ist nur eine neue Qualität, nämlich mehr, schneller, verdichteter. Und ich kann die Kolumne, ich finde die sehr gut, weil die Mechanismen beschrieben sind. Und ich meine, ich habe jetzt für mich angefangen, ich habe ja zwei Twitter-Accounts, ich habe den Herr Urbach und noch einen weiteren Account. Und der Herr Urbach ist jetzt ein Account, das hat jetzt also für den nächsten Monat zumindest oder Wochen auf jeden Fall so, wo ich die Menschen nicht mal mehr lese. Also die sind halt einfach weg. Die lese ich halt nicht mehr. Also ich habe das jetzt halt diesen Twitter-Account von mir dermaßen abstrahiert, weil es halt einfach nicht mehr geht. Und ich kann mittlerweile Politiker nachvollziehen, die sich dem nicht aussetzen wollen. Das haben wir allesamt zusammen echt gut hingekriegt. Weil es sind trotz jeglicher Position, die diese Menschen innehaben mögen, und sie mögen noch so schlimme Dinge entscheiden, es sind Menschen, es sind keine Massenmörder, liebe Leute, es sind Menschen. Und auch die haben, man will es nicht glauben, Gefühle. Selbst ein Herr Uhl hat, glaube ich, irgendwo tief in sich drinne noch ein Gefühl sitzen.
Ja.
Und ja, ich kann auch verstehen, dass das, was man so einmal als Bürgernähe bezeichnet, nicht mehr da ist. Die sind nicht da, und die können die Welt nicht retten als einzelne Person. Das geht nicht. Das können sie nicht. Wenn sie irgendwie 20 Stunden am Tag beschimpft werden, machen sie dicht. Frau Schröder hat ihr Twitter-Verhalten ganz schön verändert in den letzten Monaten, wenn man sich mal, oder in den letzten zwei Jahren. Von auf, also Replyen hin zum reinen, also die Broadcast ist ja fast nur noch. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde es nicht gut. Aber ich kann es nachvollziehen.
Also es, ich kann die Unterscheidung von Sascha Lobo in digitalen Analog verstehen. Ich habe ja Medienkulturwissenschaft studiert und da beschäftigen wir uns ja viel damit, wie die Form eines Mediums sich auf den Inhalt auswirkt. Es gibt von dem berühmten Theoretiker Marshall McLuhan ja den zu häufig zitierten Satz "The medium is the message", also wo es eben darum geht, dass allein die Wahl eines Mediums, über das du kommunizierst, eigentlich schon die Aussage ist. Also wenn ich jemandem einen Brief schreibe, will ich etwas anderes sagen, als wenn ich ihn anrufe. Ja, das ist einfach schon allein sozusagen, das Medium ist eben eine andere Botschaft. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, was Twitter, über das wir jetzt ja oft gesprochen haben, für eine Botschaft ist, naja, 140 Zeichen schnell. Also die Botschaft von Twitter ist halt Skandal. Ja, also es ist, das läuft halt auf nichts anderes hinaus.
Ich finde es aber spannend übrigens, weil es war ja anders gedacht, als es gebaut wurde. War schon noch nicht da, glaube ich, da, was tust du gerade? Ja. Früher stand da What is happening?
Ja.
Also was passiert gerade?
Mhm.
Und es ist halt von einem deskriptiven, umweltbeschreibenden Dienst zu einem sehr ich-bezogenen Dienst geworden. Oder also ich bzw. du.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und dazwischen ist nicht mehr viel.
Mhm.
Und das finde ich sehr, sehr spannend, wie sich und dann auch irgendwann, also alle so, ja, Twitter hat endlich erkannt, es geht gar nicht darum, was gerade passiert, sondern was ich gerade tue. Ich glaube, das war ursprünglich schon eine Designentscheidung gewesen.
Mhm.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Mhm.
Aber das war einfach die normative Kraft des Faktischen,
ja,
dass es halt einfach sich geändert hat und dass dann einfach dann da Twitter einfach sich angepasst hat.
Mhm.
Ja, und ich muss auch sagen, seit ich mich von meinem Hauptaccount zurückgezogen habe,
mhm,
geht es mir durchaus besser.
Mhm.
Also ich hatte jetzt das Team Urbach twittern.
Mhm.
Das sind die Tweets mit dem mit /Team hinten dran.
Mhm.
Natürlich bin ich das selbst.
Mhm.
Aber es ist halt auch dafür da, und damit ich mich selbst davon abstrahieren kann ein bisschen. Und das macht es schon sehr angenehm.
Du bist, glaube ich, nicht der Einzige, der ein Team hat irgendwie. Ich glaube, es gab noch andere Leute, die auch irgendwie Team sowieso.
Ja, Team Polka zum Beispiel.
Ja, genau.
Vom Tarzun.
Genau.
Ja, genau. Ich versuche es halt eine Zeit lang durchzuziehen, einfach weil das, also ich manchmal twittert der Chef auch noch selbst.
Mhm.
Dann steht es auch da, heute twittert der Chef selbst.
Mhm.
Aber auch Dialoge führe ich halt nicht mehr auf Twitter. Das tue ich schon länger kaum noch.
Mhm.
Und das ist halt durch. Also mir hat es den Spaß genommen an dem Medium. Also ich habe echt einfach keinen Spaß mehr dran.
Mhm.
Ich werde den Account, ich hätte den ersten Reflex dicht gemacht, habe einfach, um mich zu entziehen.
Ja, das hat es ja bis in die Zeitung geschafft, glaube ich, irgendwie. Ja,
ja bis in die Zeitung.
Ja.
Das ist auch so eine Nicht-Nachricht eigentlich, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja.
Nee, das war für mich in dem Augenblick die einzige Möglichkeit, mich dem zu entziehen.
Mhm.
Die einzige. Weil irgendwie Rechner ausmachen ist halt nicht, weil ich muss halt an dem Gerät arbeiten.
Mhm.
Also, ja.
Also es gab ja mehrere, die in letzter Zeit ihren Account zugemacht haben. Ne?
Ja, der Jule Probst,
genau.
Also ein Augenschmerz, hat er Ähnliches erlebt,
mhm,
obwohl das da vor allem Blogattacken waren,
mhm,
die sie bekommen hat.
Also Blogattacken im Sinne von Blogartikel über, ja, sie.
Mhm. Genau.
Okay.
Das und es war auch echt ekelhaft, wie, mhm, Leute mit ihm umgegangen sind. Ich meine, die Frau ist gehörlos, wenn ich, also ich. Und sie spricht halt, wenn sie mit ihrer Stimme spricht, nicht so wie du oder ich, sondern halt, wie es bei Gehörlosen so ist, dass sie anders betonen, andere Pausen machen,
mhm,
und das alles ein bisschen, ich will jetzt sagen, leiender, also, mhm, es leiert ein bisschen wie ein altes Tape,
mhm,
aber das ist nun mal Natur der Sache.
Mhm.
Und wer sich deswegen aufregt,
mhm,
das ist echt ekelhaft.
Mhm.
Ich finde es total gut und richtig, dass eine Person, die sich für Inklusion einsetzt, und das tut sie ja nun mal,
mhm,
und sie die Chance hat, mit ihrer Stimme zu sprechen, also selbst zu sprechen und nicht nur über Gebärdensprache, die kaum jemand da draußen versteht, sondern, mhm, wirklich mit ihrer Stimme. Und man sich halt dann, ja, ich muss dann vielleicht ein bisschen aufmerksamer zuhören,
mhm,
aber das ist doch mein Problem und nicht ihres.
Mhm.
Und sich darüber aufzuregen, finde ich ziemlich schade. Gut, es hieß, es war ja dann, dass Gehörlose selbst sich beschwert haben,
mhm,
darüber, dass sie mit ihrer Stimme gesprochen hat. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber ich bin auch nicht gehörlos.
Mhm.
Ich kann das nicht nachvollziehen. Also es liegt auch in der Natur der Sache, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann jetzt nur als Hörender darüber, mhm, sprechen und sagen, ich fand das großartig und richtig von ihr, das so zu machen.
Mhm.
Und dass sie natürlich, die dann auch nervös ist, wenn sie irgendwie zum ersten Mal vor der Kamera steht, mit ihrer Stimme spricht, die bis dato fast niemand kennt. Hey, so what?
Genau, also ich habe von ihr auch diesen Blogartikel gelesen, dass sie sich halt von Twitter verabschiedet und nur halt, dass es, dass ich irgendwie lautstark beschwert wurde über einen Auftritt von ihr. Ich habe dann extra nicht nachrecherchiert, was da über sie geschimpft wurde, weil irgendwie hat mir schon gereicht die Umschreibung dessen, was da passiert ist. Es war aber auch wieder, also so dieser Punkt, wo ich dachte, ja, vielleicht kann man ja auch über manche Punkte diskutieren. Also wenn sozusagen jemand, der gehörlos ist, sagt, ich fühle mich da jetzt vielleicht von dir verraten an der Stelle. Ich möchte, dass du dann auch für mich weiter die Gebärdensprache. Das sind dann Sachen, da kann man drüber reden.
Ja. Ja.
So. Aber dieses, da kann man drüber reden, findet meistens nicht statt, ne? Sondern das wird halt sehr schnell, sehr persönlich. Was ich nicht mitbekommen habe, das ist interessant, dass du sagst, das waren eher in Blogartikeln. Ich hätte eher erwartet, dass es auch über Twitter gelaufen ist, vor allen Dingen.
Da wohl eher nicht so. Mhm,
das ist spannend.
Aber trotzdem hat sich, war das Twitter-Account für sie zumachen, wohl auch einfach dann für sie so ein bisschen, ich bin dann jetzt halt ruhig.
Ja, das ist ja auch das Pingende dann. Also das ist ja das, wenn man Twitter wirklich verwendet und dann irgendwie ständig das Handy vibriert, wenn man irgendwie Nachrichten kriegt.
Ich habe schon seit Monaten meine Pushs aus.
Ja, das Problem habe ich nicht, da zu viel zu kriegen, so wie du.
Ja. Das ist total angenehm, wenn die Pushs aus sind.
Ja.
Ja, die einzige Sache, wo mein Handy noch vibriert, ist bei SMS. Mhm.
Die gute alte SMS.
Die gute alte SMS. Und wenn das Telefon bimmelt.
Ah ja, gut.
Ja. Ich habe auch E-Mail-Push ausgemacht auf dem Telefon.
Ja. Siehst du, das ist bei mir genau umgekehrt. SMS und Telefon hat mir eigentlich keine Chance, mich irgendwie aus irgendwas rauszureißen. Und aber alles andere bimmelt irgendwie. Ich habe das sozusagen das entgegensetzte Kommunikationsverhalten
zu dir. Und wenn mein Telefon bimmelt und ich habe keine Lust, dann drücke ich oben auf den Knopf, dann ist es auch aus. Also dann vibriert es halt nicht mehr.
Aber ich kriege auch keine Shitstorms ab. Also keine Ärzte.
Das wird sich jetzt demnächst ändern. Wir arbeiten dran.
Ihr arbeitet dran. Also. Wer ist denn wir?
Nein, das war dieses ominöse Wir. Weißt du schon. Das ging schon zu Sie.
Ja.
nein, keine Sorge.
Ja. Und genau, also das... Das nochmal zu diesen geschlossenen Twitter-Accounts. Also ich fand es aber spannend, dass es halt innerhalb von fast wenigen Tagen, ja.
Hat es mehrere erwischt, ja.
Genau, hat es mehrere erwischt. Und scheint halt wirklich ein strukturelles Problem bei Twitter zu sein, also was einfach dieses Medium Twitter angeht. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es dafür eine Lösung gibt.
Nö. Also ich glaube, eine Lösung ist, seid mal nicht so arschig zueinander. Aber das passt halt nicht. Das ist in dem Fall nicht richtig, weil es ist, glaube ich, einfach die Geschwindigkeit des Mediums. Aufgrund der begrenzten Zeichen ist es schwer, fundiert, sachlich Kritik zu äußern. Ja. Tweet longer klickt halt keiner.
Mhm.
Ne?
Ja.
Das ist ein Dilemma. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch, es ist eine Umbruchphase, wo wir sind. Ich glaube, wir müssen uns alle auch daran gewöhnen, wie das Medium auf uns wirkt und wie wir damit umgehen. Und es dauert halt einfach ein paar Jahre. Das ist aber, glaube ich, auch völlig normal. Mhm. Es hat auch Jahre gedauert, bis Leute mit dem Telefon klarkamen, umzugehen. Mhm. Es hat genauso Jahre gedauert, bis Leute mit BTX umgehen konnten. Da wurde es halt schon wieder zugemacht.
Leider.
Leider. Oder halt auch mit Menschen, die in eine Newsgroup kommen. Wir kennen das doch alle.
Ja. Also ich glaube an...
Es ist ein neues Medium, man muss sich daran gewöhnen, man muss damit auch Erfahrung sammeln. Und wir haben halt mit textbasierter Kommunikation haben wir jetzt schon viel Erfahrung gesammelt, aber nicht mit verdichteter Kommunikation. Das ist so eigentlich neu.
Was genau meinst du mit verdichteter
Kommunikation? Also 140 Zeichen und schnell.
Mhm. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man sich daran gewöhnen kann, weil einfach das...
Ich meine jetzt im Umgang daran gewöhnen, dass wir halt nicht aufeinander einschlagen mehr wie die Tiere.
Also ich fände es schön, wenn das so wäre. Meine These wäre halt, dass einfach halt das Medium Twitter so strukturiert ist, dass es gar nicht anders geht, darüber zu kommunizieren. Also natürlich kann ich dir schreiben, ich hab dich lieb.
Das hilft mir übrigens nichts.
Oder ich kann dir schreiben... Du, ich wollte dich mal kritisieren, nimm es nicht persönlich, aber das geht halt einfach nicht über das Medium. Ja? Ja. Sondern es geht halt einfach nur, der Urbach hat gesagt, Zitat, Ende. So, und dann ist der Shitstorm
schon. Nee, oder der Urbach ist ein Arsch, weil er Netz sperren will. Nein, weil er Berufsverbot für Anwälte will.
Genau. Es geht ja nur auf so eine Verdichtung hinaus und deswegen. Sehe ich da nichts. Also interessant fand ich, dass es ja jetzt seit ein paar Monaten oder seit einem Jahr schon, ich weiß gar nicht wie lange, diesen kommerziellen Twitter-Konkurrenten Upnet gibt. Ich weiß nicht, ob man es als, oder Up.net, als man es als Konkurrenten bezeichnen soll.
ADN ist die
Abkürzung.
ADN.
Oder Alpha sagen manche auch.
Aha. Und Tent gibt es auch noch.
wo man $36 pro Jahr bezahlt, ja, für seinen Account, was natürlich eine sehr geschlossene Benutzergemeinschaft produziert, man aber mit 256 Zeichen schreibt statt 140, und das macht natürlich einen enormen Unterschied aus. Also wenn du fast doppelt so viele Zeichen hast, kannst du dann doch mal mehrere Sätze hintereinander schreiben. Und mir ist das aufgefallen, dass man dann doch mal ein Argument wirklich vortragen kann. Mhm. So, also mit Nebensatz plötzlich.
Hoch.
Die Frage ist natürlich sozusagen, wenn Twitter jetzt doppelt so lange Nachrichten erlauben würde, würden manche Dinge vielleicht nicht mehr funktionieren. Möglicherweise würde aber auch das Shitstorm abnehmen. Ich könnte mir das vorstellen. Wir werden es aber nie rausfinden. Weil das
ja, wir werden es nie erfahren, meine Damen und Herren. Genau. Ja, Marc, ich habe ja ADN noch nicht ausprobiert, weil ich ja keinen Sinn darin sehe, noch ein Netzwerk beizutreten gerade. Es geht dabei jetzt noch nicht um die Kohle oder so, obwohl ich auch die Kritik an, dass es Geld kostet, verstehen kann.
Ja.
Aber der Ansatz von ADN ist ja auch ein völlig anderer als der von Twitter. Also auch der strukturelle Ansatz. Ja. Und das ist, was, glaube ich, bei der Kritik auch viele vergessen. Und ja, es ist ein weiße Herren-Netzwerk. Ja, mei. Ja. Dann packen wir alle weißen Herren da rein, dann haben sie ihre Ruhe. Genau. Und gehen uns nicht mehr auf den Sack. Ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich kann mir das gut vorstellen, dass mehr Zeichen durchaus für mehr Ruhe sorgen. Mhm. Aber es ist noch nicht klar, weil ich weiß nicht, wie viele Benutzer es momentan gibt. Ich glaube, es muss auch erstmal eine kritische Masse durchbrechen.
Ja, irgendwas Fünfstelliges, glaube ich.
Ja, das muss halt auch erstmal eine kritische Masse durchbrechen, mhm, bis da dann sagen wir mal, die Dynamik eines Shitstorms überhaupt entstehen kann.
Ja, das stimmt. Ja. Also klar, dafür ist natürlich, man kennt sich ja sozusagen.
Ja, das habe ich auch gehört. Jeder kennt sich da wohl schon seit Jahren. Und
Ja, das stimmt. Also in so einem kleinen Netzwerk, genau, sind die Nichtbekanntheitsgrade.
Ich glaube, die haben gerade mehr als StudiVZ, ne?
gibt's die noch? So ein Running Gag, ne?
Die bauen doch gerade um.
Ja, wirklich?
Ja, also die haben jetzt wohl, sind ja verkauft worden, glaube ich.
Schon wieder, ja.
Ja, von Holzbring an jemanden.
An jemanden.
Und die bauen jetzt das irgendwie um, habe ich wohl gelesen.
Naja.
So ähnlich.
Oder? Ich finde das sehr erstaunlich, wenn man, also wenn sowas am Boden ist, man immer noch jemanden findet, der nochmal Geld rein investiert.
Ja, das ist wie bei der deutschen Stahl- und Kohleindustrie. Ja.
Gut, aber ich habe auch schon mit so an so Investorengesprächen teilgenommen, also wo dann die Investoren kamen so und man sagte, okay, dann werft halt euer Geld da rein. Gut, vielleicht ist ja auch StudiVZ das nächste große Ding, man weiß es nicht.
Wieder.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da, doch, da hatte ich bestimmt, nee, SchülerVZ gab es auch noch.
Ne? SchülerVZ war für Schüler oder für bist du zu alt?
Ja, dann hatte ich StudiVZ.
Und oder mein VZ dann halt.
Ja, nee, mein VZ hat mir dann, da war ich nicht, da dachte ich so, was soll das denn jetzt noch irgendwie?
Für die Nichtstudierenden.
Für die nicht, ach so. Genau, StudiVZ. Ja, worauf ich dich noch ansprechen wollte, ist das Projekt Data Love.
Mhm.
Obwohl ich gar nicht weiß, ob du damit irgendwie...
Ich habe es geschrieben.
Genau, das ist so eine Antwort. Genau, eigentlich nur eine kleine Seite erstmal, datalove.me.
Mhm.
Bin ich schon, bevor ich dich kannte, irgendwie darauf aufmerksam geworden über so das Spackeria-Umfeld.
Mhm. Also ich habe es angeleitet, ich habe es zum Großteil geschrieben und dann haben natürlich viele Telekom-Agenten mitgeholfen. Das Design ist von Virus zum Beispiel zusammen mit Lotte. Also das ist nicht alles von mir, das ist ganz wichtig. Also das haben wir zusammen gemacht. Ich hatte die Idee dazu gehabt.
Kannst du es mal kurz, ich habe es als Manifest wahrgenommen, kannst du es mal kurz?
Das war ein Manifest.
Genau.
Das war damals ein Manifest gewesen und zwar wurden wir bei Telekomix aufgefragt, warum tun wir das denn eigentlich? Und eigentlich wussten wir das selbst nicht so genau. Mhm. Und it's for the data love. Mhm. Was ist denn jetzt data love? Mhm. Ja, und dann mussten wir das halt definieren. Mhm. Dann haben wir es halt mal aufgeschrieben. Mhm. Also das haben wir kurz nach der Ägypten-Sache veröffentlicht und war dann halt da und steht auch immer noch da und ich würde es heute nicht mehr so schreiben.
Mhm. Jetzt wird es spannend.
Ja.
Was würdest du denn heute nicht mehr so schreiben?
Das Ganze.
Oha, okay.
Ja, also ich widerrufe jetzt nicht oder so.
Ja.
Ich glaube auch immer noch an diese Grundsätze, die da stehen, aber das funktioniert halt erst, und das ist die Sache, und das ist ein Zustand, den wir wahrscheinlich niemals erreichen werden, wenn wir in einer vollkommen diskriminierungsfreien Umgebung leben.
Mhm.
Und die haben wir halt nicht.
Mhm.
Und deswegen, und ich bin mittlerweile bei dem Thema Diskriminierung und strukturelle Diskriminierung durchaus inhaltlich weiter, als ich damals war. Ich habe dann innerhalb von einem Jahr recht viel gelernt. Auch schmerzhaft gelernt in Diskussionen, in langen Diskussionen. Und ich würde es einfach so nicht mehr schreiben.
Mhm. Kannst du noch mal kurz jetzt, weil wir haben schon einige, die zuhören, die gar nicht wissen, was da drin ist. Fass da noch mal kurz
zu, also, was drin steht. Im Endeffekt steht drin, dass ja, Daten nicht besetzt werden können, dass Daten nicht gut oder böse sind, mhm. Dass Daten ja frei sein müssen. Mhm. Solche Dinge, das haben wir irgendwie in 7 Punkten aufgeschrieben, die ich auch gar nicht mehr alle weiß. Ich finde das Logo übrigens auch wunderschön. Mhm. Aber das passt halt nicht in einer Welt, wo Diskriminierung existiert, strukturelle Diskriminierung existiert, das geht halt da nicht, weil dann, wir haben auch reingeschrieben, natürlich gibt es Sachen, die gar nicht ins Netz gehören. Mhm. Ja, also zum Beispiel irgendwie Patientendaten gehören nicht ins Netz, also so eine komplette Akte, wo der Name draufsteht, gehört nicht ins Netz. Mhm. Also wenn du es selbst machst, okay, dann beschwer dich aber auch nicht. Aber dieses Beschwer dich dann auch nicht, das ist, kann man halt tun, wenn man halt irgendwie in einer privilegierten Position ist. Also das habe ich halt damals nicht gewusst. Mhm. Das, diese Mechanismen kannte ich einfach nicht. Und ja, ist halt nicht mehr. Also deswegen will ich es halt einfach so nicht mehr veröffentlichen. Ich würde es vielleicht noch so schreiben und mir irgendwo hinhängen, aber ich würde es so nicht mehr veröffentlichen, weil wir sind nicht so weit, also wir als Gesellschaft. Mhm. Wir haben in einer Zeit, wo Racial Profiling existiert, kann ich nicht sagen, dass irgendwie alle, dass Daten nicht böse sind. Sie werden halt immer noch böse benutzt. Das haben wir zwar auch reingeschrieben, aber das ist nicht der Punkt. Mhm. Ja, Daten können gefährlich sein für einzelne Menschen, wenn Daten über sie veröffentlicht werden. Ich habe das ja auch in den letzten Monaten festgestellt. Ich bin in einer privilegierten Position. Ich kann von mir recht viel rauskippen, ohne dass mich deswegen gesellschaftlich einen Nachteil habe. Mhm. Viele können das nicht. Also das habe ich aber, wie gesagt, erst lernen müssen, schwer lernen müssen.
Was bleibt denn für dich übrig? Also wenn du jetzt sozusagen noch das nehmen würdest, was übrig bleiben würde aus dem Manifest, würdest du jetzt könntest du noch ein Mini-Manifest schreiben oder ist das Thema einfach für dich erstmal durch?
Das Thema ist für mich eigentlich durch. Mhm. Also die Seite ist noch da, die werde ich auch nicht abschalten, aus archivarischen Gründen.
Ja.
Außerdem mache ich meine E-Mail-Adresse, die eine fällt da drauf. Ja. Und das ist so eine letzten, also und halt auch so eine letzten Telecomics-Seite, die noch online ist, und das ist so dann auch eine Erinnerung für mich. Einfach. Und ja, also ich, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von diesem Logo. Mhm. Das kann ich jetzt gerade mal kurz dir zeigen. Wir können vielleicht noch ein Foto dazu packen in den Blog.
Oha, ja. Er zeigt ein Tattoo. Ja,
ja, Foto das kommt. Data, das, ja. Die Sprechblase mit dem kleinen R3 ja. drinne. Und also ich finde das immer noch einen wunderschönen Idealzustand, den wir aber, glaube ich, so schnell nicht erreichen werden. Punkt. Mhm. Und vielleicht kann man zu 150 Jahren nochmal ausgraben.
Okay, na das klingt ja aber
so. Also ich würde es aber jetzt momentan aus meiner jetzigen Perspektive heraus nicht mehr schreiben.
Okay, und
nicht
veröffentlichen. Es ist kein Manifest, sondern eine Utopie.
Ja, im Endeffekt ist es eine Utopie.
Okay.
Es war damals ein Manifest gedacht, aber ich habe mich geirrt.
Sehr schön. Ja, ich finde ja auch, man sollte oft öfters sagen dürfen, dass man sich geirrt hat.
Irgendwie. Obwohl natürlich trotzdem viele daraus auch Antrieb gezogen haben, Dinge zu tun. Und ich habe mich geirrt. Es tut mir leid, Internet, ich habe mich geirrt. Passiert.
Gut. Damit sind wir auch am Ende meines Blattes.
Oh mein Gott.
Ja, ich habe ja immer so einen kleinen Spickzettel mit so kleinen Themen. Und Data Love war so der letzte Punkt. Dann bin ich gespannt. Ich glaube, ich werde mir nachher nochmal die Data Love-Seite nochmal durchlesen. Jetzt mit deinen Worten noch im Hinterkopf. Ich bedanke mich schon mal. Ich bin gespannt, ob jetzt aus dem Podcast heraus wieder irgendwelche Zitate rausgenommen werden auf Twitter und der nächste Shitstorm losgeht.
Breaking. Urbach hat sich geirrt.
Genau.
Breaking.
Genau. Ich glaube, es waren ein paar andere Sätze
dabei. Ja, irgendwann ziehe ich meine Maske ab und schreibe einfach nur, ich bin's der Harpe.
Ja. Nee, du hast vorhin irgendwie gesagt, glaube ich, ich bin ja auch Narzisst oder so, das ist natürlich...
Ja, aber das ist doch nichts Neues. Also,
ja.
Jetzt, also
ja, aber das ist ja prädestiniert, wenn du einen
Tweet abgibst. Ja, natürlich, und das ist, und dann sollen Leute das tun. Und ja, ich bin narzisstisch, natürlich. Und ich glaube, die meisten, die sich im Netz produzieren, sind narzisstisch. Und also ich meine jetzt nicht wirklich produzieren. Ja. Andere, die Öffentlichkeit suchen, um zum Beispiel Solidarität zu erfahren, das hat nichts mit Narzissmus zu tun. Mhm. Und es gibt, also ich habe da diesen schmalen Grat dazwischen, wo ich auch immer wieder rüberkippe auf eine Seite. Also manchmal gibt es Dinge, wo ich einfach Solidarität erfahren möchte. Als ich zum Beispiel über Depressionen geschrieben habe, wollte ich nicht mich selbst produzieren, sondern ich wollte einfach klar machen, so, hey, das ist ein Thema und wir müssen darüber sprechen. Und dann haben wir auch drüber gesprochen. Also als ich über das Depressionsthema geschrieben habe, wo ich halt auf dem Camp war und eigentlich geplant hatte, danach nicht mehr zu sein. Und ich dann zum Glück auf dem Camp wundervolle Erfahrungen gemacht habe, die mich davon abgehalten haben. Und ich dann darüber geblockt habe. Das ging irgendwie einmal um die Welt und die Leute haben offen drüber gesprochen, dass da Menschen Probleme haben und dass das, wenn wir eine Community sein wollen, wir füreinander da sein müssen. Und das fand ich ziemlich krass. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass das passiert. Es war mir auch egal im Augenblick. Aber es war das war schon krass. Und wenn ich dann irgendwie dann von Mitch Altman lese, dass das gleiche Problem hat und es plötzlich wahrgenommen wird, wenn er drüber schreibt, was es vorher irgendwie nicht so wurde. Oder Jimmy P. Rogers, wenn er drüber bloggt, dass er Depressionen hat und auch in seinem Blog beschreibt, wie es ihm akut geht. Und es erstmal vor allem wahrgenommen und akzeptiert wird, dass es eine Sache ist, die man sich nicht aussucht. Das hat nichts mit Melancholie, mit der süßen Schwermut zu tun. Ja, das ist halt wirklich, das ist eine Krankheit und es gibt schwerere Fälle und weniger schwere Fälle. Und dann gibt es halt die Depression, die depressive Episode und das ist halt alles. Das ist ein ganz schöner Themenkomplex und dass es halt auch sowas wie bluehackers.org gibt, habe ich auch erst danach gelernt. Und dass halt da auch schon länger drüber gesprochen wird.
Das ist eine Seite für Hacker mit Depressionen?
Ja, also Depression und dann fand ich auch, also ich wurde glaube ich auch dann danach von Frank Rieger, der Blogbeitrag über den Winterblues, völlig anders rezipiert, in einem anderen Kontext plötzlich. Also glaube ich, ich weiß nicht, ob das so ist. Und da haben ja auch Leute Vorwürfe für eine Aufmerksamkeitsfuhre, wo ich meinte, fick dich, Alter, ich wäre fast draufgegangen. Und ich möchte nicht, dass es passiert. Ich möchte nicht, dass Menschen draufgehen, weil sie krank sind. Bei einer Krankheit, wo man durch Unterstützung durchaus in der Lage ist, damit zu leben. Oder Entschuldigung, ich verhuste wieder den Podcast. Oder aber, wo zumindest eine Unterstützung sein muss, dass Menschen den Schritt gehen, zum Arzt zu gehen. Das kann man oft nicht mehr alleine, wenn man so in dieser Situation drin ist. Und wenn das Umfeld das mitbekommt und die Anzeichen kennt, dann können sie handeln und können die Verantwortung mit übernehmen, für ihre Freunde da zu sein. Und nicht nur, weil es ihnen mal schlecht geht, sondern weil sie ein ernsthaftes Problem haben. Und ich sehe das halt durchaus qualitativen Unterschied. Und dann natürlich auch wieder, wenn ich drüber blogge, dass da wieder ein Film gecrowdfundet wird, wo ich drinne vorkomme, ja, dann finde ich es natürlich schon ein bisschen geil.
Jetzt haben wir wieder ein Zitat.
Ja.
Okay, ich muss mich mal kurz umsetzen. Genau, ja. Also ja, schön, dass du nochmals Depressionsthema angesprochen hast, weil ich das auch gut fand, dass du das öffentlich gemacht hast. Weil, also ich habe in meinem privaten Umfeld Menschen, die auch Depressionen haben und deswegen weiß ich, was das bedeutet und dass man halt auch irgendwie schwierig ist, darüber öffentlich zu reden. Ich habe es dann auch mitbekommen, dass bei Mitch Altman, der ein berühmter Hardware-Hacker ist.
TV Began ist von ihm zum Beispiel.
Genau, TV, wo ich ja ein sehr gespaltenes Verhältnis zu habe, aber da will ich jetzt nicht.
Das ist eine andere Geschichte.
Das wäre jetzt ein großes Fass, das ich jetzt aufmachen würde. Also ich schätze Mitch Altman sehr, das Projekt nicht so sehr, aber das ist was anderes. Genau, das fand ich jedenfalls gut, dass da drüber gesprochen wurde. Und wir werden sehen, wie man jetzt mit diesem Podcast umgeht, nachdem wir eindeutig darauf hingewiesen haben. Und dann werde ich vielleicht dann später nochmal einen Blogartikel über die Rezeption des Casts machen. Ich danke dir fürs Hiersein und den Tee.
Sehr gerne. Das ist der gute, ich mache jetzt Schleichwerbung, Lidl Kindertee. Und bitte schreibt an den Hersteller, dass sie das Bild ändern soll. Da ist ein ganz creepy Drache drauf, der macht echt Angst. Und das ist ein Kinderkräutertee. Und der ist nicht, also die dürfen ihn halt nicht sehen in der Verpackung.
Ich habe den Drachen auch gesehen, das ist wirklich ein bisschen gruselig. Ich habe übrigens Mate mitgebracht, und zwar nicht Clubmate, sondern Macawa-Mate, der gar nicht so schlecht geschmeckt
hat. Und der sparkelt nicht, der ist einfach wirklich ein Eistee, also ein kalter Tee, und der ist, ich fand ihn sehr lecker.
Genau, das war jetzt mal so richtig Product Placement, das finde ich auch nicht schlecht.
Ja, kriegst du jetzt Geld dafür?
Noch nicht, aber
noch nicht. Ich entdecke
gerade irgendwie neue Einnahmemöglichkeiten.
Ja, endlich.
Genau. Dann
Podcasten muss sich wieder lohnen.
Podcasten muss sich wieder lohnen, wie früher. ich danke dir und tschüss.
Tschüss.